UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge UN Hörbar, dem Podcast, der den Vereinten Nationen eine Stimme verleiht. Ich bin Steve und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute jährt sich der Beitritt sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch der Deutschen Demokratischen Republik zu den Vereinten Nationen zum 50. Mal. Dies nehmen wir zum Anlass, um einen besonderen Blick auf die Rolle Deutschlands innerhalb der UN sowie die deutsche UN-Politik zu werfen. Vor diesem Hintergrund freue ich mich besonders, Professor Dr. Manuela Scheuermann von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Dr. Patrick Rosenow von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo.
Hallo, Steve.
Manuela ist unsere heutige Expertin. Sie beschäftigt sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit verschiedenen Aspekten rund um die Weltorganisation und ist darüber hinaus auch eine langjährige UN-Beobachterin. Zudem ist sie Vorstandsmitglied in der DGVN und auch Mitglied im DGVN-Forschungsrat. Sie hat unter anderem ein Einführungsbuch zu den Vereinten Nationen geschrieben und war beispielsweise zum Thema Women, Peace and Security auch schon zu Gast bei uns im UN-Hörbar-Podcast. Patrick ist ebenfalls ein langjähriger Kenner und Beobachter der UN und zudem der leitende Redakteur der Zeitschrift Vereinte Nationen, die von der DGVN herausgegeben wird. In dieser Funktion schreibt er verschiedene Texte zu unterschiedlichen Themen mit UN-Bezug, führt Interviews und vieles mehr. Auch er war schon zu Gast bei uns im Podcast und hat mit uns unter anderem über die Amtseinführung Joe Bidens sowie die von ihm geleitete Recherchereise nach Niger gesprochen. Heute wird er erneut einen Platz als Co-Host einnehmen und mit mir zusammen die Folge moderieren. Vielen Dank nochmal dafür, Patrick.
Ja, danke, Steve, für die einführenden Worte. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite, Manuela. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast zum 50-jährigen Jubiläum der deutschen Mitgliedschaft. Wir feiern die deutsche Mitgliedschaft, nicht 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen, weil, wie du das ja schon sagtest, Steve, zwei deutsche Staaten am 18. September 1973 den Vereinten Nationen beigetreten sind. Und 1990 läuft das Ganze dann unter dem Namen Germany in den Vereinten Nationen. Manuela, das 50. Jubiläum der deutschen Mitgliedschaft findet ja unter dem Motto Uniting for Humanity, also gemeinsam für Menschlichkeit, statt. Das ist so der Spruch, den das Auswärtige Amt und die Bundesregierung verkündet hat. Und dieses steht für die Absicht, die fundamentalen Rechte und Lebensgrundlagen der Menschheit in und mit den Vereinten Nationen zu sichern und zu halten. Also ein sehr altruistischer Spruch, würde man sagen. Aber wofür steht die deutsche UN-Politik in den letzten Jahren eigentlich konkret, beziehungsweise welche Themen werden von Deutschland deiner Meinung nach besonders vorangetrieben? Also wir hören ja immer in Deutschland, die Vereinten Nationen sind schön und gut, aber wie sieht es denn konkret eigentlich aus? Also welche Themen sind Deutschland wichtig und wie tritt Deutschland in den Vereinten Nationen auf? Vielleicht magst du es auch mal mit so Personeneigenschaften charakterisieren, also wie tritt Deutschland als Staat diplomatisch in New York auf?
Ja, vielen Dank für die Frage, Patrick. Ich finde eigentlich diesen Slogan von Uniting for Humanity super gewählt, weil es alles das aussagt, was Deutschland verspricht. Du hast gesagt, es ist sehr werteorientiert und es ist auch ein werteorientierter Ansatz, den Deutschland ja schon immer seit Anbeginn der deutschen Mitgliedschaft und schon vorher auch verfolgt. Ich finde, dass in diesem Uniting for Humanity zwei Ansätze stecken, für die Deutschland steht und die wir dann auch in Charaktereigenschaften tatsächlich herunterbrechen können. Das eine ist Uniting, also das geeint genannt. Ich würde es übersetzen mit diesem Multilateralismus, ein Mantra, das uns wahrscheinlich die ganze Folge über jetzt begleiten wird. Und das zweite ist Humanity, Menschlichkeit. Deutschland verbindet das nicht nur mit Menschenrechten, sondern vor allem auch mit dem Human Security Ansatz, also dem Ansatz zur menschlichen Sicherheit. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist tatsächlich eine Charakterisierung, die wir auch festmachen können an einzelnen Beispielen, wenn ihr wollt. Also Deutschland ist mit Sicherheit Uniting for Humanity, weil Deutschland versucht, das, für das die Vereinten Nationen stehen, Frieden, Sicherheit, Menschenrechte, Klima und so weiter, zu enablen. Also die Vereinten Nationen dahin zu bringen, die Ziele und die Prioritäten tatsächlich umsetzen zu können. Finanziell monetär, Deutschland ist einer der größten Beitragszahler, ist der größte Beitragszahler, was freiwillige Beiträge betrifft, stellt immens viele Kapazitäten bereit, beispielsweise auch im UN Peacekeeping. Das ist ein eigenes Fass, da müssen wir, glaube ich, auch drüber sprechen heute. Ja, also das ist sicherlich so eine Floskel, dieses Uniting for Humanity, das auch dafür steht, dass Deutschland Fähigkeiten bereitstellt für die Vereinten Nationen, also ein Enabler ist. Das Zweite, was Deutschland ist und immer stärker sein muss, glaube ich, das ist so die zukünftige Rolle auch Deutschlands, ohne jetzt vorgreifen zu wollen. Deutschland ist mit Sicherheit sowas wie ein Brückenbauernvermittler, ja, also ein Diplomat, ein Mediator. Das zieht sich durch die Geschichte. Einerseits durch die deutsch-deutsche Geschichte, ja, Ostpolitik ein Schlagwort, aber auch die Geschichte innerhalb der Vereinten Nationen. Die BRD beispielsweise war ein großer Vermittler im Konflikt zwischen Namibia und Südafrika in den 70er, 80er Jahren, zwischen Iran und Irak. Hat viele, viele wichtige Dialoge wirklich gepusht. Denkt an den Petersberg-Dialog Afghanistan, denkt an die Libyen-Geschichte, also den Berliner Prozess, den es gibt. Also da ist Deutschland, glaube ich, einer der Staaten, die tatsächlich Brücken bauen können. Und ich glaube, die zukünftige Aufgabe ist, diese Brücke zu bauen, nicht nur in spezifischen Konflikten, sondern zwischen dem Norden und dem Süden. Ja, also ich glaube, das ist zentral. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Mantra, zu einer Floskel, Uniting for Humanity. Darin steckt meiner Ansicht nach auch eine gewisse Verantwortung, die Deutschland hat, aufgrund der eigenen Geschichte Verantwortung zu übernehmen für den Schutz von Menschenrechten und für den Schutz einer nachhaltigen Zukunft. Ja, und dazu zählen nicht nur das Engagement im Sicherheitsrat als nichtständiges Mitglied, das ist immer ganz spannend, Deutschland da zu beobachten, zählt aber auch dazu das Eintreten für die Menschenrechte beispielsweise, wie es Annalena Baerbock gemacht hat, in Bezug auf den Iran und so weiter. Also, was mir jedoch auffällt, ist, so schön ich diesen Slogan von Uniting for Humanity finde, hat er auch ein bisschen so einen Weichspülfaktor. Ja, also man passt sich dem an, was gewollt ist. Man ist eben Enabler, Vermittler. Man ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, zumindest die Führungsfigur in den Vereinten Nationen. Also das sehe ich jetzt nicht, würde mir da mehr wünschen. Also es kommen immer wieder so Lichtblicke, wo man sieht, ja, da passiert was. Versucht Deutschland wirklich im Sinne der Humanität zu agieren und zu führen. Aber es ist noch ein bisschen zu wenig. Was auch an der Vermittlerrolle liegt, weil man natürlich so ein Embracing machen möchte, ne? Ein Umarmen von allem, besonders des globalen Südens. Ich würde jetzt aber nicht sehen, außer Klima, außer vielleicht Women, Peace and Security, dass Deutschland so eine richtige Agenda von Themen hat. Vielleicht seht ihr das anders, vielleicht siehst auch du anders, Patrick. Du hast nochmal einen anderen Blick wahrscheinlich auf deutsche UN-Politik. Man hat so Sonderthemen, man ist beispielsweise in den Sanktionsausschüssen sehr aktiv oder so. Aber ja, ich sehe jetzt nicht so jenseits dieser Floskel das, wofür Deutschland im Detail an Beispielen steht.
Da gehen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal ein. Nur eine Nachfrage nochmal dazu. Du hast von dieser gewissen oder latenten Beliebigkeit auch deutscher UN-Politik gesprochen. Böse gesagt könnte man das jetzt auch mit so einem gewissen Multilateralala irgendwie bezeichnen, wo man halt sagen würde, alles, aber auch nichts richtig, jetzt böse gesagt. Aber gleichwohl ist Deutschland ja auch zweitgrößter Geldgeber. Du hast es angesprochen. Also spielt in einigen Bereichen schon eine große Rolle. Ich frage mich nur, wie ernsthaft ist es gemeint, wenn Deutschland Brückenbauer sein will, aber gleichzeitig ja auch jetzt nach der russischen Invasion auf die Ukraine, wir gesehen haben, dass es ja in der Generalversammlung schon viele Staaten gibt, also es ist nicht die Mehrheit, aber von den 193 Staaten gibt es schon so 50 Staaten plus minus, die eben nicht das so eindeutig verurteilt haben, wie Deutschland das sieht. Wie funktioniert da eigentlich noch dieses Brückenbauen? Das würde mich nochmal so aus deiner Sicht interessieren. Und das andere ist im Bereich Friedenssicherung. Es ist ja mal so ein beliebtes Beispiel, ist Deutschland jetzt gerade mal auf Platz 34 der truppenstellenden Personals. Das ist ein Indikator von vielen, auch sicher nicht der entscheidende, aber es ist zumindest einer. der sagt, naja, also Deutschland bezahlt zwar viel Zufriedenssicherung, aber Personal stellt es nach wie vor sehr wenig bereit. Und wenn man sich das Personal mal anguckt, dann sind von den rund 660 Soldatinnen und Soldaten 600, die Deutschland stellt, alleine bei der MINUSMA untergebracht. In den anderen UN-Friedensmissionen ist das im ein- oder zweistelligen Bereich an Personal. Also ich finde, das ist ja immer so ein Indikator oder zur Frage, wie ernst Deutschland es wirklich meint. China ist übrigens auf Platz 10, das hatte ich nochmal nachgeguckt. Auch ganz interessant. Also die Frage Brückenbauerfunktion, Beliebigkeit plus Friedenssicherung, vielleicht magst du da nochmal ein, zwei Einschätzungen abgeben. Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, also Brückenbauer ist Deutschland vor allem da, wo es nicht wehtut, glaube ich. Ja, also wo es vor allem der Wirtschaftsmacht Deutschland nicht wehtut. Und ich würde deshalb die deutsche Außenpolitik nie als nur wertegeleitet, sondern vor allem auch interessengeleitet interpretieren wollen. Und ich denke, das ist einfach ganz normal und verständlich, dass Deutschland Brückenbauer ist in Grenzen. Also man hat es beispielsweise während der Sicherheitsratsperiode 1920 gesehen, dass Deutschland Brückenbauer war in Bezug auf Jemen, in Bezug auf Libyen. Da ging es heiß her im Sicherheitsrat, da ging es um humanitäre Korridore, die verboten werden sollten, Russland und China. Und da hat Deutschland schon versucht zu vermitteln und Brücken zu bauen. Ich sehe das mit Blick auf die Generalversammlung und die Abstimmungen bezüglich des russischen Angriffskriegs ähnlich wie du. Ja, also wir haben zwar 141 bis 143 Staaten, die den Krieg verurteilt haben, aber wir haben so 30, 40 Staaten, die sich der Stimme enthalten haben. Und das sind eigentlich die Weltbestimmer. Ja, also das ist Indien, das ist China. Brasilien ist manchmal ein bisschen zweideutig und ich glaube, das Brückenbauen ist jetzt nicht mehr so stark auch, aber nicht nur gefragt in Bezug auf spezielle, spezifische Konflikte, sondern in Bezug auf die sogenannten BRICS, ja, die ja ihre neue Weltordnung wie auch immer organisieren wollen und den sogenannten Norden oder Westen. Und da kann Deutschland, meine ich, schon Brücken bauen aufgrund seiner Wirtschaftsstärke. Ja, also Deutschland hat sehr, sehr gute Verbindungen zu Indien, zu China und so weiter. Und gerade weil du China angesprochen hast, 10. im Rang der Truppensteller, ja nicht nur, ne, 2. Insgesamt bei den Beiträgen und so weiter. Also China ist die Macht, die aufstrebt und die Vereinten Nationen prägt. Und da braucht man Vermittler zwischen dem, was der Norden wollte oder wie die UN sein sollte und wie sie jetzt ist. So. Das ist das Erste. Dann hast du gesprochen von UN Peacekeeping. Das ist ein Riesenthema. Ich erinnere mich an eine Rede von Staatssekretärin Baumann anlässlich des 50-jährigen Daseins Deutschlands in den Vereinten Nationen, die hervorgehoben hat, dass Deutschland so engagiert sei im UN Peacekeeping. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, naja, Moment, 34. Truppensteller, ja, man hat sich nicht so mit Ruhm bekleckert. Und wenn man aus Mali abzieht, naja, dann kann man die truppenstellenden Soldaten fast an einer Hand abzählen. Ich halte das für ein Problem. Ja, weil ich der Meinung bin, dass die UN-Präsenz in Form von Militär, zivilen Personal und Polizei sehr wichtig ist, weil es das ist, was vor Ort gesehen wird. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sich Deutschland auch im Aufbau von Kapazitäten immens beteiligt, ja, und da schon federführend ist. Denkt an das VN-Ausbildungszentrum der Bundeswehr in Hammelburg beispielsweise. Da bezahlt Deutschland seit vielen Jahren die Ausbildung von weiblichen VN-Militärbeobachterinnen. Ja, es übernimmt Deutschland ganz und gar und leistet da eine sehr gute und sehr, sehr wichtige Arbeit, um die Defizite des UN-Peacekeepings ein bisschen was entgegenzustellen. Ja, also Deutschland hat beispielsweise auch Trainingscenter in Ghana mitfinanziert, das Kofi Annan Trainingscenter, eigentlich ganz finanziert. Und ich könnte noch weiter eine Liste aufstellen von dem, was Deutschland da macht. Ja, also arbeitet eher, und das zieht sich durch die UN-Politik eher im Hintergrund, aber da ist der deutsche Anteil und Beitrag unverzichtbar.
Und das müsste wahrscheinlich noch offensiver oder klarer nach außen kommuniziert werden, nehme ich mal an, ne? Ja. Also damit das noch deutlicher wird. Es ist da manchmal so diese deutsche falsche Bescheidenheit, zumindest am falschen Ort wahrscheinlich.
Kommunikation ist das Stichwort. Ja, ja, also die die Kommunikation der deutschen UN-Politik in die Gesellschaft hinein ist grottenschlecht. Ja, das Auswärtige Amt versucht, dem entgegenzugehen. Wir hatten beispielsweise einen Diplomaten an unserer Uni vor ein paar Monaten, Herrn Laudi, Florian Laudi, der super gut bei den Studierenden ankam. Die haben den gelöchert, ja, weil der Bedarf da ist, UN-Politik zu verstehen. Aber das passiert viel zu wenig, ja. Und diese doch UN, die da in New York irgendetwas macht, die wird nicht übersetzt. Von der DGVN wird die übersetzt, ja. Also natürlich. Aber man muss sie auch an den Mann und die Frau bringen, die kein UN-Fan sind oder nichts mit den Vereinten Nationen zu tun haben. Da spielen die Medien auch eine riesengroße Rolle. Ja, also natürlich, die Medien springen jetzt auf 50 Jahre Deutschland in den Vereinten Nationen oder jedes Mal, wenn Deutschland im Sicherheitsrat ist. Aber dazwischen passiert quasi gar nichts, ne? Und das darf eigentlich nicht sein.
In Anschluss daran, also vielleicht so als Service einfach auch wirklich für Zuhörerinnen und Zuhörer, also wo bekomme ich dann deutschsprachige, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Nachfrage nach deutschsprachigen Informationen zu diesen Themen dann relativ groß ist. Mir fällt der deutsche Übersetzungsdienst ein bei den Vereinten Nationen, der irgendwie zentrale Dokumente mal mehr, mal weniger übersetzt, glaube ich. Können wir noch ein paar Sachen irgendwie nennen vielleicht, wo man sich gut informieren kann, auch so über aktuelle, strategische, längerfristige Sachen vielleicht?
Als erstes tatsächlich jenseits der Bundesregierung die DGVN. Ja, also es war für mich schon als Studierende tatsächlich der erste Weg, bevor ich überhaupt irgendwas angeguckt habe, Seite der DGVN. Das ist eine gute Sache. Dann UNRIG, das Regionalbüro der Vereinten Nationen, hat auch gute Informationen, wenn man so hineinschnuppern will in das System. Ja, ich finde aber, wenn man dann mal so weit ist, dass man die Vereinten Nationen kennt, dann muss man tatsächlich zu den Vereinten Nationen gehen. Ja, also auf die Seite der Vereinten Nationen. Man muss vielleicht gucken, welche Blogs auch gut sind. Ich beispielsweise finde Pass Blue super, den Blog. Allerdings geht es dann nicht spezifisch um deutsche UN-Politik. Ja, wenn du jetzt deutsche UN-Politik kennenlernen möchtest, dann gehst du auf die Website der Ständigen Vertretung. Aber ich finde es gerade, was deutsche UN-Politik betrifft, echt dünn. Ich habe mich ja vor etlichen Jahren damit näher befasst, weil meine Magisterarbeit tatsächlich deutsche UN-Politik war. Also es ist für mich der Eintritt in die Welt der Vereinten Nationen gewesen. Und damals schon Infos zu bekommen, war ein Graus und es ist so geblieben.
Ich bin dir dankbar, dass du das so offen benennst sozusagen, weil das auch mein privater Eindruck ist und ihr das ja beide jetzt auch nochmal festgestellt habt und dann eigentlich nochmal auf der übergeordneten Ebene, von der ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, also auch die Medienlandschaft sozusagen. Also wie wird das dann noch jenseits dieser einzelnen Institutionen oder Akteure weiter transportiert und wie lange bleibt das überhaupt in der Medienaufmerksamkeit sozusagen dann aktiv, so ein Thema wie 50 Jahre UN oder SDGs, Zukunftsgipfel und was noch alles so die Themen sind. Also da können wir schon mal ein ganz offensichtliches Defizit feststellen.
Versuchen wir ja auch über die Zeitschrift Vereinte Nationen, die ja von der DGVN rausgegeben wird, zu begleiten. Und da sei nochmal auf dieses umfangreiche Online-Archiv seit 1952 verwiesen. Da kann man wirklich relativ komfortabel mittlerweile Beiträge und Artikel durchsuchen, auch eben zu deutscher UN-Politik. Aber klar, wie Manuela schon richtig sagtest, man muss sich das dann selbst zusammensuchen. Das ist schon ein bisschen aufwendiger als vielleicht bei anderen Staaten wie den USA zum Beispiel.
Manuela, du hast jetzt schon ganz viele interessante Sachen gesagt und ich glaube, so für den ganzen weiteren Verlauf unserer Aufnahme schon so Pflöcke eingehauen, die wir irgendwie nochmal aufgreifen müssen und wo wir nochmal drüber sprechen können. Mich interessieren besonders so die Themen, die auf uns zukommen, also der Blick in die Zukunft. Aber bevor wir schon zu weit in diese Richtung gehen, würde ich vielleicht einmal kurz versuchen, und das vielleicht können wir das auch einfach kurz halten, so eine Art historischen Mini-Überblick zu geben, sofern das überhaupt möglich ist. Denn du hast schon gerade beschrieben, man kann es zwiespältig sehen, aber Deutschland ist auf eine bestimmte Art sehr engagiert innerhalb der Vereinten Nationen. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, das war ja nicht immer zu erwarten. Deutschland war ursprünglich mal als einer der Feindstaaten gelistet. Da kannst du uns vielleicht auch nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet. Dann sind 1973 die beiden deutschen Staaten der UN beigetreten, waren aber noch kein Vollmitglied, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und dann haben wir seit 1990 das Vereinigte Deutschland, das sozusagen ein Vollmitglied ist und dann auch die jüngere Deutsch-UN-Beziehungen sozusagen prägt. Und was ich mich einfach gefragt habe, sind bestimmte Entwicklungslinien zu erkennen, die sich einfach schon immer durchziehen durch die deutsche UN-Politik oder vielleicht auch bestimmte Etappen, wo es zu Umbrüchen gekommen ist, dass sich da fundamental was verändert hat in der Rolle, die Deutschland innerhalb der UN hat?
Also die erste Feststellung, die ich zu Beginn jetzt mal machen muss, ist, dass Deutschland, also beide Deutschlands, aber vor allem die BRD damals und die UN untrennbar miteinander verbunden sind. Also wenn man das Grundgesetz anschaut und die Charta daneben liegt, dann sieht man das, ja, wie stark das Grundgesetz auf der Charta basiert. Deswegen glaube ich, dass diese enge normative Verbindung, die kontinuierlich ist, ja, schon angelegt war in der zumindest bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Ja, und ich würde tatsächlich Etappen sehen von Deutschland, dass er ja Hilfsempfänger war, ja, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu 1953/54, wo zumindest Westdeutschland langsam als Beobachter in die Vereinten Nationen kam, langsam Mitglied wurde in verschiedenen Sonderorganisationen. Ja, also Deutschland war sehr, sehr lange, vor allem Westdeutschland, sehr aktives Nichtmitglied. Da fehlte eigentlich nur noch die Unterschrift unter die Vollmitgliedschaft. So würde ich das immer sehen. Ich meine, wir müssen nicht ins Detail gehen. Es ist wirklich lohnend, da mal reinzugehen in diese Periode 1945 bis 1973. Vielleicht noch ein kleiner Side-Event oder so. Also die Vereinten Nationen, so wie sie jetzt sind, gäbe es nicht, hätte es diesen Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Ja, also auch da sind Deutschland und die UN untrennbar miteinander verbunden. 1973 bis 1990 ist die zweite Etappe der beiden deutschen Staaten in den Vereinten Nationen. Da ist es eher so, dass beide deutsche Staaten ab und zu mal ein bisschen selbstbewusster werden, gerade wenn es darum geht, ein nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat zu sein. Aber auch Westdeutschland, also da gibt es eben, das habe ich vorhin schon gesagt, Namibia beispielsweise, Iran, Irak, da ist Deutschland ein bisschen selbstbewusster geworden, aber eigentlich war es ein sehr braves UN-Mitglied. Und auch ab 1990, also die Mitgliedschaft des Vereinigten Deutschlands, zeichnete sich erstmal ab als, naja, bisschen lahm, sehr passiv. Und man muss es wirklich so sagen, es musste ein Push kommen von außen. Ja, also ich glaube, dass Deutschland nicht aufgestanden wäre und selbstbewusster agiert hätte, wäre das Ganze nicht immer wieder eingefordert worden. Also eine ganz lange Kontinuität von Multilateralismus, nicht auffallen, ja, Bündnis, man muss im Bündnis agieren und so weiter. Ich finde, es gibt ein paar Ausreißer in der ganzen Geschichte, die kennt ihr bestimmt auch, die zeigen, dass Deutschland peu à peu mehr zu einem selbstbewussten Akteur wurde. Also sogar, ich habe es mal genannt, bewusst selbstbewusst aufgetreten ist. Irak 2003, Libyen 2011. Ich finde aber auch in der letzten Sicherheitsratsperiode 2019/20 war Deutschland sehr deutlich in dem, was es wollte, in den eigenen normativ basierenden Interessen, ja. Und nicht umsonst war es am Ende dieser Sicherheitsratsperiode so, dass Russland und China ja vollkommen ausgeflippt sind, die Kontenance verloren haben, Deutschland Janusköpfigkeit vorgeworfen haben und auch gesagt haben, ihr kommt mir nicht mehr in den Sicherheitsrat. Also das ist eine Kontinuität, eine große, aber auch ein Wandel hin zu mehr Selbstbewusstsein, den ich schon sehe.
Vielleicht nur ganz kurz noch so eine rhetorische Frage mit zurückblicken. Manuela, siehst du das so, dass das Deutsch- oder das BRD-Engagement vor 1973 eigentlich nur deswegen so engagiert war, um die DDR nicht zur Vollanerkennung und Mitgliedschaft herbeizuführen? Das hatte ich gelesen, Ernst Otto Cempiel auch mal gesagt, dass da geht es um diese aktive Nichtmitgliedschaft, also eher nicht um die UN primär zu unterstützen, sondern eher zu verhindern, dass die DDR eine Anerkennung in den Vereinten Nationen erfährt. Kann man das so pointiert sagen oder ist das auch ein bisschen unfair?
Ach, ich finde es gar nicht unfair. Ich würde das unterschreiben. Es war die Hallstein-Doktrin. Ja, also dieser Alleinvertretungsanspruch Westdeutschland, der durchgezogen wurde bis zum bitteren Ende. Und man sieht es ja sehr schön, diese Aufnahme beider deutscher Staaten wurde ja erst dann Realität, als die deutsche Ostpolitik kam. Ja, also als sich beide Staaten angenähert haben. Ach, ich würde es schon unterschreiben wollen. Es ist vielleicht ein bisschen spitz formuliert, ja, aber ich habe auch keine Gegenargumente tatsächlich.
Vielleicht noch in Bezug darauf auch, ist, also falls das jetzt nicht ein bisschen auch zu weit zurückgeht, haben sich die BRD und die DDR in ähnlichen Verhältnissen für die Vereinten Nationen engagiert oder sind da irgendwie erhebliche Unterschiede festzustellen? Eben, ihr habt gerade vom Alleinvertretungsanspruch gesprochen und eben, dass das auch eine große Motivation war, sich einzubringen. Wie sah das auf der anderen Seite sozusagen aus, auf der DDR-Seite?
Ich bin jetzt leider keine Expertin in DDR-UN-Politik, aber ich weiß, dass auch die DDR versuchte, in den Vereinten Nationen unterhalb der Mitgliedschaft eine Rolle zu spielen und mitzugestalten. Aber dadurch, dass eben die BRD alle Sonderorganisationen besetzt hielt, konnte die DDR nicht viel machen. Also nicht nur, weil sie eben keine Souveränität hatte, sondern weil Deutschland eben Hallstein-Doktrin, ja, das Ganze par excellence in den Vereinten Nationen durchgezogen hat.
Auf jeden Fall interessantes Kapitel auch der deutschen Geschichte dann, das sich da widerspiegelt.
Da müssen wir mal eine extra Folge machen. Ich glaube, die DDR hat ja auch mal in den 60er Jahren, die haben mal versucht, einen offiziellen Antrag zu stellen, der dann aber natürlich per Veto im Sicherheitsrat von den Westalliierten abgelehnt wurde. Aber die haben es vorher schon versucht, aber sind dann daran grandios gescheitert. Blicken wir nochmal von den verschiedenen Phasen der deutschen UN-Mitgliedschaft nochmal in Richtung Zukunft. Und zwar, wir hatten das am Anfang schon mal so ein bisschen besprochen, Manuela, die Frage, was ist eigentlich deutsche UN-Politik, wie sieht es aus? Wurde ja im Juni die erste nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands verabschiedet. Darin heißt es zum Beispiel, Deutschland bekennt sich zum Multilateralismus und zur Stärkung der Vereinten Nationen. Wir nehmen das 50. Jubiläum unserer Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen zum Anlass, unser umfassendes VN-politisches Engagement fortzuentwickeln. Deutschland ist bereit, global Verantwortung zu übernehmen, den Wettbewerb mit Staaten, die einer freien internationalen Ordnung auf Grundlage des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen entgegenstehen, nehmen wir selbstbewusst an. Ich frage mich dann auch immer wieder, wie sieht jetzt so eine längerfristige deutsche UN-Strategie aus eigentlich? Und in der nationalen Sicherheitsstrategie ist das ja doch recht allgemein dann formuliert, dass Deutschland die Vereinten Nationen weiterhin stark unterstützt, die Werte und rechtebasierte Ordnung eben auch verteidigt. Darauf basiert ja auch das deutsche Wirtschaftsmodell und eben auch die deutsche Außenpolitik. Aber das ist alles noch sehr allgemein formuliert. Kann man da irgendwas an UN-Politik erkennen, Manuela? Weil es ja doch sehr unkonkret bleibt, aber vielleicht jetzt in den Folge Äußerungen, die es da gab und noch weiter geben wird, ist das vielleicht noch konkreter zu erkennen eigentlich?
Du hörst meine Gedanken. Nein, ich möchte erstmal ganz kurz auf die nationale Sicherheitsstrategie eingehen, weil ich finde, dass das ganze Bände spricht. Die NATO und die EU werden ausgewälzt, genauso wie die integrierte Sicherheit. Die Vereinten Nationen werden immer wieder eingeflochten, wenn es um Multilateralismus und Normen geht. Was mir wirklich fehlt, ist dieses von dir angesprochene UN-Kapitel, weil, glaube ich, immer noch nicht verstanden wird, dass die UN, die Vereinten Nationen, die Basis sind. Die Basis, auf der auch EU und NATO wachsen, letzten Endes. Und das fehlt mir. Weswegen ich auch keine UN-Strategie sehe. Ich weiß aber auch nicht, wie die ausschauen sollte, weil, wie gesagt, das muss ich jetzt nochmal betonen, UN-Politik ist Querschnittspolitik. Steve, du hattest mich vorhin gefragt, wo ist es verortet? Und ich habe gesagt, das ist im Auswärtigen Amt. Das ist aber eigentlich falsch. Das Auswärtige Amt ist federführend. Aber je nachdem, welche Frage ich stelle, sind unterschiedliche Ministerien verantwortlich. Weil UN eben nicht nur Frieden und Sicherheit ist und Außenbeziehungen, sondern UN ist Menschenrechte, UN ist Klima, UN ist auch Gesundheitspolitik und Wirtschaftspolitik. Und das ist, glaube ich, das Problem an der deutschen UN-Politik oder UN-Politik generell, ja, dass es ein Querschnittsthema ist, das vielleicht auch gar keiner Strategie bedarf, sondern eher ein UN-Denken voraussetzt. Mainstreaming, wenn man so will. Ja, also wir haben Gender Mainstreaming, genauso bräuchten wir ein UN Mainstreaming. Und ich glaube, das ist wichtig. Es kann keine am Reißbrett entworfene UN-Strategie geben, weil nicht nur, weil es querschnittsorientiert ist, sondern weil die UN-Politik von so vielen exogenen Faktoren abhängt. Das ist keine endogene Politik, sondern Deutschland sieht, es gibt irgendeine Herausforderung, wir müssen in den Vereinten Nationen darauf agieren oder reagieren. Ich glaube, es so läuft. Was wichtig ist, ist, dass klar ist, dass die Vereinten Nationen für Deutschland der Dreh- und Angelpunkt der multilateralen Weltordnung bleiben. Wenn man sowas wie Strategie wirklich verorten will, dann ist das vielleicht der Kompass, nach dem es ausgerichtet sein muss. Es muss immer vermittelnd sein, die deutsche UN-Politik, die muss immer ein Manager sein. Sie sollte aber auch führend sein. Und das sieht man, finde ich. Beispielsweise darin, dass Deutschland ja zusammen mit Namibia, haben wir noch gar nicht angesprochen, Co-Facilitator ist für den Zukunftsgipfel 2024. Und dafür zuständig ist, bestimmte Themen zu setzen. Die Themen sind ja gesetzt, die sind auch in der neuesten Zeitschrift Vereinte Nationen abgebildet, da kann man die nachgucken und da sieht man, dass Deutschland tatsächlich Themen setzt, die gar nicht so stark tradierte deutsche UN-Politik sind, finde ich, wie Digitalisierung. Ja, also da hat Deutschland ja ein echtes Problem. Aber es ist ein wichtiges Thema beim Zukunftsgipfel, in dem es ja auch einen Zukunftspakt geben soll. Deutschland ist 2026 vorgesehen für den GA-Vorsitz, also Vorsitzende Generalversammlung. Auch da muss Deutschland oder kann Deutschland eine führende Rolle einnehmen, um die Generalversammlung zu stärken. Und 2027/28 steht die nächste Sicherheitsratsperiode an und auch da kann Deutschland Führung übernehmen. Ja, es ist keineswegs so, dass Deutschland nur passiv ist. Das will ich sein, ne? Nicht, dass das falsch rüberkommt, sondern wir haben aktive Parts. Schön wäre es nur, wenn das Ganze noch proaktiver gestaltet werden würde. Aber eine Strategie sehe ich nicht.
Also es gibt ja auch offenbar große Defizite in Deutschland, sowohl im Bundestag als auch im Kanzleramt, in anderen Ministerien. All diese Prozesse, die du, Manuela, angesprochen hast, zu verstehen, zu integrieren, zu denken, weil das ist ja doch jetzt eine zeitliche Abfolge für die nächsten Jahre. Wir haben jetzt den vollen September mit zahlreichen Gipfeln in New York und da folgt ja noch bis zum nächsten Jahr, du hast es angesprochen, der Zukunftsgipfel im September und danach sollen ja noch viele weitere Dokumente beschlossen werden und Gipfel folgen. Da gibt es ja doch auf nationaler Ebene doch ein großes Defizit, das alles zu sehen und eben das vielleicht dann doch in eine kohärente UN-Politik zu gießen, weil eben auch das Gesundheitsministerium mit der WHO zu tun hat oder das Landwirtschaftsministerium mit UN-Organisationen wie der FAO oder so. Also das fehlt dann doch irgendwie und macht sich immer wieder bemerkbar in der Zusammenarbeit oder auch gerade Nicht-Zusammenarbeit der verschiedenen Ministerien in Deutschland.
Ja, da fehlt es einfach an einer institutionellen Einbettung im Bundeskanzleramt.
Wie könnte die denn aussehen?
Eigene Abteilung? Wie auch immer, ja. Also es wäre nur wichtig, dass nicht nur im Parlament und im Außenministerium, im Auswärtigen Amt UN-Politik kontinuierlich gedacht wird. Und das passiert eben nicht. Das hast du jetzt geschildert, ja. Mir fällt es immer dann auf, wenn man mit Bundestagsabgeordneten spricht, dass die immer nur auf den Sicherheitsrat eingehen. Ja, daran fällt es mir total auf. Man kennt deutsche UN-Politik so ein bisschen und hält sich fest am Sicherheitsrat. Und jenseits dessen Lieblingsthema ist dann deutscher Sitz, ständiger Sitz im Sicherheitsrat. Und jenseits dessen, also dass auch die SDGs ist ja auch UN. Ja, das ist irgendwie nicht klar. Und deswegen müsste es eine irgendwie geartete Institutionalisierung im Bundeskanzleramt schon geben, ja.
Manuela, du hast jetzt schon ein Monster, das ich jetzt mal aus dem Schrank lasse, angesprochen. UN-Sicherheitsrat und dieses Gespenst, dass Deutschland irgendwann vielleicht mal Ambitionen hat oder hatte oder auch noch pflegen wird, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat zu werden. Und der nächste Kristallisationspunkt dazu wäre ja die angestrebte Sicherheitsrat-Mitgliedschaft 2027 bis 2028. Vielleicht als kurzer Hintergrund noch, also Deutschland war schon 6-mal als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat. glaube ich, einer der Staaten, der am häufigsten als nicht ständiges Mitglied gewählt wurde. Also vielleicht so zwei Fragen, die wir irgendwie nacheinander mal besprechen können. Das eine ist, was würdest du von einer erneuten Amtszeit erwarten, die Deutschland im UN-Sicherheitsrat anstrebt? Und dann natürlich die zweite Frage, auch Zukunftsgipfel ist gerade schon gefallen und auch die ganzen externen Einflüsse sozusagen, die auf das UN-System einwirken. Und da ist dann, das beißt sich dann irgendwie auch wieder am Sicherheitsrat fest. Also ist da irgendwas zu erwarten? Wie ist da die aktuelle Position Deutschlands vielleicht zum Thema Sicherheitsrat?
Deutschland war tatsächlich schon oft im Sicherheitsrat. Das strebt Deutschland auch deswegen an, weil Deutschland ja Mitglied der G4-Gruppe ist, also Anwärter auf einen ständigen Sitz. Und diese nicht ständige Mitgliedschaft ist ja ein Zeichen dafür, dass man diesen ständigen Sitz verdient hat. Ja, was ist zu erwarten? Ich glaube, eine inhaltliche Treue, Kontinuität. Deutschland steht im Sicherheitsrat vor allem für Prävention, für Konfliktmanagement, für bestimmte weiche Themen. Klima und Sicherheit ist wichtig, ist der Nexus zwischen Klima und Sicherheit, den Deutschland pusht. Deutschland hat sich auch durch die feministische Außenpolitik vielleicht aufgemacht, Women, Peace and Security noch stärker zu fokussieren und stark zu machen, schon bevor Deutschland die feministische Außenpolitik tatsächlich verkündet hat. Es war schon unter Maas so. Und ich glaube, da bleibt man sich treu. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Deutschland noch stärker engagiert in Bezug auf Jugend, Jugendfrieden und Sicherheit. Das kommt auch in den Gesprächen immer wieder heraus, dass das vielleicht eine Priorität werden könnte. Es gibt bewährte Themen, bewährte Vorsitze, die man übernehmen wird, sicherlich. Sanktionsausschuss beispielsweise ist man immer Vorsitz. Man wird die EU-Flagge weiter hochhalten. Allerdings, und das ist ein Knackpunkt, ist das gar nicht so einfach. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Sicherheitsratsperiode. Da wollten Deutschland und Frankreich, haben sich die Präsidentschaft geteilt. Chemelage hieß das Ganze. Und Frankreich hat sich da nicht unbedingt im besten Licht gezeigt, ja, sondern eher gezeigt, dass der Sicherheitsrat das Forum ist, um tatsächlich französische Politik zu machen und nicht EU-Politik. Das hat man sehr deutlich gesehen und ich glaube echt, dass das ein Knackpunkt ist. Dieser Honeymoon, der war ziemlich schnell zu Ende zwischen Frankreich und Deutschland und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Was ist von Deutschland noch zu erwarten? Ein Einbezug der Zivilgesellschaft, gerade in Bezug auch auf feministische Außenpolitik. Das muss stärker kommen jetzt. Und ich hoffe, dass sich Deutschland insofern auch inhaltlich treu bleibt, als man auch gegen Russland und China tatsächlich klare Kante bezieht. Genau. Hast du jetzt noch nach den Chancen zu einer Reform gefragt, Steve?
Ich muss noch mal auf das aktuelle Heft der Zeitschrift Vereinte Nationen natürlich verweisen. Das sind einfach, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht als kurzes Side-Info, das wollte ich am Ende eigentlich noch mal sagen, das Heft beschäftigt sich mit 50 Jahre Deutschland in den UN. Also dort gibt es Beiträge, die bestimmte Themen, die wir jetzt angesprochen haben, aufgreifen, auch vertiefen und ist online verfügbar, ist allen wärmstens empfohlen. Wir packen es in die Shownotes. Aber da gab es dann auch nochmal zwei Beiträge, die sich einmal für und einmal gegen eine mögliche deutsche ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat aussprechen. Und ich finde auch, unser Gespräch bisher hat dieses Für und Wider irgendwie super gezeigt. Der Anspruch, führen zu wollen, aber auch Brückenbauer sein, dann zum Thema, das wir jetzt noch nicht so ganz aufgreifen können, vielleicht auch sind die ganzen Transformationen im internationalen System, die wir sehen, dass vielleicht auch Staaten da sind, denen das UN-System gar nicht mehr so wichtig ist und zu dem man vielleicht gar keine Brücke bauen kann. Oder anders gesagt, die von Deutschland noch viel, viel, viel mehr Engagement erfordern würden, um wirklich dann auch Brücken zu bauen. Ja, also ist das ein Thema, über das es sich zu sprechen lohnt? Ist es das nicht? Wie schätzt du das ein?
Also insgesamt die Reform oder generell die Reform des Sicherheitsrats ist ein Thema, über das man immer sprechen kann. Gerade in Bezug auf die Arbeitsmethoden passiert ja was. Die Liechtenstein-Initiative ist durchgegangen ist es schon letztes Jahr gewesen, glaube ich. Und die USA sind offener für Reformen. Ja, es gibt weitere Ideen, das Vetorecht einzuschränken. Da kommen ein paar Motten aus der alten Kiste, ja, die da seit 20 Jahren schlummern. Was die Zusammensetzung und das Vetorecht generell betrifft, glaube ich überhaupt nicht, dass jetzt ein Window of Opportunity da ist. Das liegt nicht nur an China und Russland, das liegt auch an der Afrikanischen Union, an Afrika, das sich nicht einigen kann, wer denn ständiges Mitglied im Sicherheitsrat werden könnte. Du hast das Heft angesprochen und da haben wir echt zwei ganz interessante Stimmen. Wir haben Herrn Laudy und Herrn Hellmann. Herr Laudy, der sich für einen deutschen Sitz ausspricht und Herr Hellmann, der sich dagegen ausspricht. Und ich bin klar auf Linie Hellmann. Ja, also ich sehe und bewerte durchaus positiv das deutsche Engagement in den Vereinten Nationen. Aber wenn wir, du hast es angesprochen, die kommende Weltordnung sehen, die multipolar ist und auch konfliktiver sein wird als jetzt, dann glaube ich, dass es viel wichtiger wäre, das UN-System insgesamt stabiler und resilienter zu machen und nicht festzuhalten an dem UN-Sicherheitsrat. Schon gar, weil man beitragen würde zu mehr Polarität und so weiter. Ich möchte es fast gar nicht aufmachen. Ich lade alle dazu ein, diese Artikel zu lesen, weil ich finde das sehr erhellend und ich finde auch nochmal, dass Herr Hellmann da vollkommen recht hat.
Ich glaube, die Reform oder Erweiterung des Sicherheitsrates ist ja auch wirklich so eine never-ending story. Also bereits 1945 zur Gründungskonferenz der UN in San Francisco haben, glaube ich, schon vor allen Dingen die lateinamerikanischen Staaten beklagt, warum gibt es denn überhaupt ein Vetorecht für bestimmte Staaten? Und die anderen haben es nicht. Ein bisschen erinnert mich das denn an die Suche nach einem UN-Hauptquartier. Also warum wurden die Vereinten Nationen, haben sie ein UN-Hauptquartier in New York, in Manhattan konkret bekommen? Und wenn man so ein bisschen in die Geschichtsbücher der UN guckt, dann sieht man auch, das war eine Never-Ending-Story. In der Generalversammlung wurde halt gesucht und geguckt in der Kommission, wo welches Land ist am geeignetsten. Dann haben sich die USA herausgestellt, aber welcher Bundesstaat, welche Stadt in den USA, das ist relativ willkürlich und kann so eine endlose Diskussion sein, bis dann eben Rockefeller gesagt hat, er spendiert ein Grundstück in Manhattan den Vereinten Nationen und dann war es relativ klar, dass es New York und Manhattan im Besonderen wird. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man da wirklich im endlosen Nebel stochern kann, was die Reform des Sicherheitsrates geben wird und man wird immer Argumente dafür und dagegen bekommen. Ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, dass Afrika wirklich da sehr fordernd ist. Du hast es angesprochen, Manuela, dass die afrikanischen Staaten ja sogar fordern, dass die Sicherheitsratsreform auf die Agenda jetzt kommt, auch in Richtung Zukunftsgipfelvorbereitung. Also ich glaube, das ist schon noch ein absolut berechtigter Punkt. Alles andere ist, glaube ich, immer so ein bisschen willkürlich. Da gibt es Argumente dafür und dagegen. Ich denke auch, und deswegen haben wir das in der Zeitschrift ja auch mal diskutiert mit einem Pro- und Kontra-Standpunkt, dass sich die Leserinnen und Leser da auch nochmal eine Meinung zu bilden können und vielleicht auch hier nochmal die Hörerinnen und Hörern, ob Deutschland tatsächlich einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat bekommen sollte. Angesichts der europäischen Überrepräsentation bin ich auch eher da zurückhaltend. Es gibt sicherlich andere, innovativere Ideen.
Und es ist auch eine Scheindebatte, ne?
Absolut, ja. Aber es stimmt halt vielleicht nochmal, was ihr auch nochmal angesprochen habt. Also deutsche UN-Politik passiert immer dann, wenn Deutschland 2 Jahre im Sicherheitsrat ist. Ne? Also das ist schon, glaube ich, die Wahrnehmung im politischen Berlin. Und klar, das kann so ein Aufhänger sein für die UN und eine UN-Politik und vielleicht auch eine UN-Strategie zu werben. Aber das kann es halt eben nicht alles sein, weil ja gerade so viel auch im Hintergrund kontinuierlich passiert im UN-System, über das wir ja auch noch gar nicht im Detail jetzt besprechen konnten. Aber das kann auch nicht immer nur auf den Sicherheitsrat verkürzt sein.
Vielleicht als, das habe ich mir noch notiert, als eine Art abschließende Frage und das knüpft jetzt auch nochmal daran an, vielleicht auch an euch beide gerichtet. Ihr seid beide langjährige Beobachter und kritische Beobachter, würde ich mal sagen. Was würde man sich denn wünschen von einer deutschen UN-Politik für die Zukunft?
More words than deeds. Mehr Taten statt Worte. Ja, also es fehlt mir trotzdem. UN Peacekeeping, darüber nachdenken. Wenn man keine UN-Truppen stellen möchte, ist okay. Dann muss man sich stärker an Resilienzbildung, an Prävention beteiligen. Noch viel stärker, als es passiert.
Vielleicht noch, und das ist auch so die Auftragsarbeit, glaube ich, der DGVN und auch der Zeitschrift Vereinte Nationen, wirklich auch mal zu informieren, was gibt es eigentlich alles für Prozesse jetzt in den nächsten Jahren. Und diese Prozesse wie den UN-Zukunftsgipfel, jetzt im September die Gipfel, aber auch danach die passieren ja nicht, weil es um der Gipfel willen, sondern einfach, weil es eine Neubelebung des internationalen Multilateralismus bedarf und eben auch wir viele Deadlines haben, die umgesetzt werden müssen, also Stichwort SDGs. Wie wollen wir international weiter zusammenarbeiten? Wie kann ein dysfunktionaler Sicherheitsrat wieder funktionieren? Wie kann die Generalversammlung gestärkt werden? Also das sind ja alles Prozesse, der Zukunftsgipfel im nächsten Jahr und weitere, die wichtig sind und über die eben auch alle Ministerien, auch im Bundestag und auch im Übrigen die politischen Parteien informiert werden sollten in ihren Prozessen schon der Willensbildung. Das ist, glaube ich, auch nochmal extrem wichtig, da informiert zu werden. Und auf dieser Grundlage kann man dann ja auch diskutieren und überlegen, wie kann deutsche UN-Politik noch präsenter werden, sowohl international als auch eben national in Deutschland selbst und in der deutschen Öffentlichkeit noch stärker diskutiert werden.
Vielen Dank euch beiden. Ich würde sagen, das ist das Schlusswort für die heutige Folge. Ich mache noch eine Ergänzung. Das ist mir letztens bei einem anderen Thema aufgefallen. Wäre nicht nur wichtig zu kommunizieren, was geschieht und was gemacht wird, sondern auch natürlich, warum das wichtig ist. Also auch das Ganze dann nochmal in den entsprechenden Kontext einzubetten und gerade auch so in der breiten Bevölkerung vielleicht eben die Veränderungsprozesse im internationalen System da dann mit aufzugreifen. Aber da belasse ich es jetzt mal. Die Büchse machen wir heute nicht mehr auf. Vielen Dank an euch beide für eure Zeit, für das tolle Gespräch und die Infos. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern ist nochmal das Heft 4/2023 der Zeitschrift Vereinte Nationen wärmstens ans Herz gelegt. Ziemlich beste Freunde, 50 Jahre deutsche Mitgliedschaft in den UN. Wie gesagt, das geht nochmal auf andere Themen ein und über einige Dinge auch hinaus, die wir jetzt hier besprechen konnten.
Vielleicht noch ein weiterer Hinweis. Danke auch an dich nochmal, Manuela, besonders, weil du hast jetzt auch die DGVN-Basisinformationen überarbeitet und aktualisiert zu Deutschland in den Vereinten Nationen. Das ist neben der Zeitschrift Vereinte Nationen jetzt auch nochmal eine wichtige Quelle, um für Sie, für euch alle Hörerinnen und Hörer weitere Informationen zu bekommen und Hintergrundinfos. Also dafür auch nochmal vielen Dank an dich, Manuela. Das ist auch nochmal downloadbar und auch bestellbar als Druckexemplar für Klassensätze oder was auch immer.
Super, dann packen wir die auch mit in die Shownotes, dass sie da gleich mit verlinkt ist. Ich sage nochmal vielen Dank und freue mich, wenn alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt UN Hörbar, der Podcast, der den Vereinten Nationen eine Stimme gibt. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Bis bald.
Tschüss. Ciao.
UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast@dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.